Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Die Regierung hat Reformen und eine Kabinettsumbildung angekündigt, aber dass dies die Lage im Irak nach den Massenprotesten dauerhaft beruhigen könnte, glauben nur wenige. Einige Demonstranten stellen gar die Systemfrage, unser erstes Thema. Unter Gewalt leidet auch die Bevölkerung in Mosambik, die am Dienstag eine neue Staatsführung bestimmen soll. Wahlen im Zeichen des Terrors, auch dazu gleich mehr. Und wir schauen in die USA, dort hat New York hohe Strafen für diskriminierende Sprache eingeführt. Und wir fragen nach der Sicherheit der Juden in den USA, ein Jahr nach dem schwersten Anschlag auf eine jüdische Einrichtung in der Geschichte des Landes. Die Warnungen aus Washington sind am Ende verpufft. Der türkische Präsident Erdogan hat in dieser Woche seinen Truppen den Marschbefehl nach Syrien gegeben. Mehr als 100.000 Menschen sind nach UN-Angaben bereits vertrieben worden. Dass die Türkei dieses militärische Abenteuer wagen kann, hängt nicht zuletzt auch mit der Schwäche der Nachbarn zusammen. Das betrifft neben Syrien auch den Irak. Einst dominierende Regionalmacht sieht sich das Land mit den schwersten Unruhen seit Jahren konfrontiert. Korruption, hohe Arbeitslosigkeit und die dramatische Versorgungslage haben Zehntausende, vor allem junge Menschen, auf die Straße getrieben. Die Sicherheitskräfte antworteten brutal, mehr als 100 Menschen wurden getötet und über 6.000 verletzt. Die Probleme der Bevölkerung aber bekommt die Führung bislang nicht in den Griff. Wie unser Reporter Carsten Kühntop berichtet, im Südirak gibt es noch nicht einmal sauberes Trinkwasser.
Was im Sommer vergangenen Jahres passierte, war Ali Jabadradi fast schon unheimlich. Der junge Arzt arbeitet im Assada Lehrkrankenhaus im südirakischen Basra und erinnert sich. Es war ein plötzlicher Ausbruch der Magen-Darm-Grippe. Die Patienten litten an Erbrechen, Durchfall, starken Unterleibsschmerzen. Wir hatten 500 bis 600 Patienten jeden Tag. Dass es so viele waren, ganz plötzlich, hat uns überrascht. Normalerweise bekommen wir 20 bis 50 Patienten mit diesen Symptomen in der Woche. Und auf einmal waren es gleich 500 am Tag. In weiten Teilen des Irak ist das Leitungswasser völlig ungenießbar. Doch nirgendwo sonst ist die Krise so groß wie im Süden des Landes. Was aus den Hähnen komme, sei giftig, sagt Shukri Al-Hassan, Professor an der Universität Basra. Wer sich damit duscht, weil er keine andere Wahl hat, kann Hautkrankheiten bekommen. Zum Trinken eignet es sich schon gar nicht. Die Wasserkrise im Südirak ist altbekannt und wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Genauso die ständigen Stromausfälle, vor allem im Sommer. Bei Temperaturen von dann 40, 50 Grad machen sie das Leben unerträglich. Dass der Staat zu elementaren Dienstleistungen unfähig ist, treibt immer wieder Menschen auf die Straße. Im Sommer vergangenen Jahres erlebte Basra mehrwöchige Unruhen mit mehr als 30 Toten. In diesem Monat erfasste eine neue Protestwelle, vor allem Bagdad und mehrere Städte im Süden. Mehr als 100 Menschen wurden getötet. Die Regierung setzt sich nicht für mich ein. Ich lebe nur durch die Hilfe Gottes. Keine Wohnung, kein Gehalt und ich habe einen Abschluss mit 5 Sprachen. Dies ist ein Land der Vetternwirtschaft. Die Armen haben keinen Draht zu den politischen Parteien. Wer spricht in ihrem Namen? Bereits auf die erste Demo in Bagdad, spontan über soziale Medien organisiert, antworten Sicherheitskräfte mit Gewalt, mit Tränengas, Wasserwerfern und scharfer Munition. Das facht die Proteste weiter an. Dies ist das Aufbegehren des Volkes. Niemand führt es. Diese Leute rebellieren und werden nicht aufhören, bis sich die Regierung ändert. Wir haben ihnen eine Chance gegeben, ein Jahr lang, dann nochmal für 2 Jahre. Immer wieder haben sie uns niedergeschlagen. Wir sind das Volk und wir werden von keinen politischen Parteien unterstützt. Es sind vor allem junge Leute, die protestieren. Sie haben keine Arbeit, keine Perspektive, keine Hoffnung. Gleichzeitig erleben sie seit langem, dass die Öleinnahmen in dunklen Kanälen versickern, dass Korruption grassiert, dass die Parteien die Ministerien zu Selbstbedienungsläden gemacht haben. Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi und seine Koalitionsregierung erwischen die Proteste auf dem falschen Fuß. Abdel Mahdi bietet den Demonstranten das direkte Gespräch an, ohne seine Leibwächter. Hastig beschließt die Regierung eine Reihe sozialer Maßnahmen. Der Regierungschef kündigt eine Kabinettsumbildung an. Ali al-Sistani, ein von Millionen Schiiten verehrter Großayatollah, erhöht den Druck auf die Politik. Seinen Vertreter lässt er erklären: Die religiöse Autorität betont, dass das Parlament die größte Verantwortung bei dieser Sache trägt. Wenn die größte Koalition, die die Regierung gebildet hat, nicht ihre Gewohnheiten ändert und nicht auf die realistischen Reformforderungen antwortet, dann wird sich nicht wirklich etwas ändern. Doch als wäre das Land keine junge Demokratie, sondern eine Diktatur, schaltet die Regierung das Internet ab. Der Sprecher des Innenministeriums, Generalmajor Saad Mahan: Was das Internet angeht, gibt es Vorteile und Nachteile einer Abschaltung. Aber die Vorteile überwiegen. Und das Wichtigste ist jetzt, dass wir die Seelen unserer Söhne schützen, dass wir privaten und öffentlichen Besitz schützen. Es ist befristet und geschieht nur aus diesem Grund. Vermummte Uniformierte dringen in die Büros mehrerer Fernsehsender in Bagdad ein und verwüsten sie. Bei den Tätern könnte es sich um Milizionäre mit Verbindungen zu politischen Parteien handeln. Vielleicht ein Zeichen, dass die Eliten dazu bereit sind, ihr Patronagesystem mit Gewalt zu verteidigen, dass sie glauben, die Menschen einschüchtern zu können. Als Protestler in der Stadt Nasiriyah die Büros politischer Parteien in Flammen aufgehen lassen, wird klar: Die übliche Routine, mit der die Politik seit Jahren auf die Klagen aus dem Volk reagiert, scheint nicht mehr zu wirken. Bereits am ersten Tag der Demonstrationen waren in Bagdad Rufe laut geworden, es brauche wieder einen starken Mann an der Staatsspitze. Unser Problem ist das Parlament. Dort sind die, die die Beute unter den Dieben verteilen. Wir wollen kein parlamentarisches System. Wir wollen ein Präsidialsystem, das uns führt. Das irakische Volk hat jetzt 16 Jahre lang in einem parlamentarischen System gelebt, das nicht funktioniert. Alles, was wir erlebt haben, sind Kriege, Blut, Kämpfe, Plünderungen. Die Korrupten schieben sich die Posten gegenseitig zu. Dass die Demokratie als Regierungsform gescheitert sei, ist gerade von jungen Irakern häufig zu hören. Sie haben die Herrschaft des Langzeitdiktators Saddam Hussein nicht bewusst erlebt. 2003 war Saddam von den USA gestürzt worden. Die Amerikaner sahen sich als diejenigen, die dem Land die Freiheit schenkten. Die Oktoberproteste dürften aber gezeigt haben, der weitere Übergang des Irak zu einer echten und vollentwickelten Demokratie ist in Gefahr, aufs Spiel gesetzt, ausgerechnet von der politischen Klasse.
Sehnsucht nach einer starken Führung, Carsten Kühntop über die jüngste Protestwelle im Irak. Es sollte dem Land endlich Stabilität bringen, das nunmehr dritte Friedensabkommen zwischen Mosambiks Regierung und der größten Opposition, das beide Seiten im Sommer stolz der Öffentlichkeit präsentierten. Die Präsidentenparlaments- und Provinzwahlen am Dienstag könnten für diesen Neustart ein wichtiger Meilenstein sein. Könnten. Denn die politische Theorie hat mit der Praxis im Land wenig zu tun. Sicherheitskräfte sollen wenige Tage vor der Abstimmung in den Mord an einem leitenden Wahlbeobachter verwickelt sein. Und vor allem die Lage in der jahrzehntelang vernachlässigten Nordprovinz gibt Anlass zur Sorge. Journalisten ist die Reise dorthin zwar verboten, aber Informationen über Gewaltausbrüche dringen trotzdem an die Öffentlichkeit. Von einer Welle des Terrors mit 280 Toten und 20.000 Vertriebenen ist die Rede. Stefan Ehlert über die Hintergründe.
Alles begann am 5. Oktober vor 2 Jahren. Es gab Tote und Verletzte, als eine Gruppe junger Männer die Polizeistation in Mossimboa da Praia angriff. Das ist eine Hafenstadt im Norden von Mosambik, in der Provinz Cabo Delgado. Von der Hauptstadt Maputo aus ist man dorthin mit dem Auto bis zu 40 Stunden unterwegs. Die Provinz mit 2,5 Millionen Einwohnern gehört zu den ärmsten im ohnehin armen Mosambik. Die Strände gelten als die schönsten Ostafrikas, aber das Zeitalter des Computers und des Internets hat dort kaum begonnen. Auch deshalb sind konkrete Informationen nur sporadisch zu bekommen, aber bekannt ist, die Attacken hörten nicht mehr auf. Dem ersten Angriff folgten mindestens 100 weitere. Wer nur die veröffentlichten Zahlen zusammenrechnet, kommt auf rund 300 Todesopfer. Doch das, sagt der mosambikanische Soziologe João Feijó, sei viel zu niedrig geschätzt. Diese Zahlen sind völlig unrealistisch. Viele weitere Attacken werden ja gar nicht erst bekannt. João Feijó gehört zu einer Reihe von Forschern, die begreifen wollen, was sich da zusammenbraut in Cabo Delgado. Die Krise belastet den Wahlkampf von Präsident Filipe Nyusi. Denn der stammt aus Cabo Delgado. Doch sogar er konnte das Töten in der eigenen Heimat nicht beenden. Nyusi gibt sich gern als Mann des Dialogs. Er bot den Angreifern sogar Verhandlungen an. Aber mit wem will er verhandeln? Und worüber? Es ist nicht bekannt, was die Täter wollen. Sie haben keinen Anführer und auch noch kein Video mit ihren Forderungen ins Netz gestellt. In dieser Woche hat Präsident Nyusi mit Blick auf die Wahl am kommenden Dienstag pressewirksam eine regelrechte Armeeoffensive angekündigt. Nicht die erste. Der Sprecher der Regierungspartei Mosambikanische Befreiungsfront Frelimo, Kai Ferdin Manasse, rechtfertigte den Schritt.
As forças de defesa e segurança estão no terreno. É verdade que Cabo Delgado é uma província estratégica neste momento em termos de recursos minerais.
Die Armee ist dort eingesetzt. Es ist richtig, Cabo Delgado ist eine strategisch wichtige Provinz im Moment wegen des Rohstoffreichtums. Die Ressourcen dort haben wie üblich den Appetit der Verbrecher geweckt. Und wir als Frelimo stehen mit der Regierung dafür, die Verbrecher mit allen Mitteln zu eliminieren. Cabo Delgado verfügt über eines der größten Gasvorkommen weltweit. Mosambik kann mit Milliarden Investitionen rechnen und will mögliche Sicherheitsrisiken beseitigen. Das Land kooperiert mit den Briten in der Sache. Zudem kursieren Gerüchte, Russland habe Kräfte und Material geschickt. Doch der Politikprofessor Adriano Nuvunga vom Regierungskritischen Zentrum für Demokratie und Entwicklung CDD in Maputo meint, bislang habe die harte Gangart den Konflikt eher verschärft als beigelegt.
Isto aqui, a forma como as entidades policiais reagiram a isso.
Das war nicht die Ursache, aber die Art, wie die Sicherheitskräfte reagiert haben, hat zu der schwierigen Lage, zu diesem Bruch beigetragen.
Esta situação difícil, uma situação de ruptura.
Denn es gab auch Berichte über unschuldige Opfer dieser Militärinterventionen. Viele Verdächtige, die vor Gericht gestellt wurden, erwiesen sich als unschuldig oder ihnen konnte nichts nachgewiesen werden. Leider drang aus den Prozessen kaum etwas nach außen, was zur Aufklärung über die Täter beitragen könnte. Laut einer Studie des Instituts für Sozial- und Wirtschaftsforschung in Maputo gehören die jungen muslimischen Täter einer ethnischen Minderheit in der Provinz an. Man weiß aus Interviews mit Zeugen auch, dass die jungen Männer jahrelang von konservativen Predigern indoktriniert wurden. Aber, sagt Sheikh Abdul Karim Moussao vom Rat der Muslime in Mosambik, mit dem Islam habe das Morden in Cabo Delgado nichts zu tun. Die Religion des Islam gibt es dort seit mehr als 1000 Jahren und wir hatten noch nie so einen Konflikt. Warum sollte das jetzt damit zu tun haben? Schuld seien ausländische Kräfte, meint Sheikh Karimu. Somalia, Tansania und andere steckten hinter den Verbrechen. Tatsächlich nennen die Dörfler in Cabo Delgado ihre Peiniger Al-Shabaab. So heißen auch die Islamisten in Somalia. Doch der Zusammenhang ist nicht belegt und so einfach sei die Krise nicht zu erklären, widerspricht Adriano Nuvunga vom Zentrum für Demokratie und Entwicklung.
Cabo Delgado tem misto lá de coisas, não é? Tem a questão da ausência do próprio Estado.
In Cabo Delgado gibt es eine ganze Mischung von Ursachen. Den Staat gibt es da nicht, schon seit langem. Deswegen konnte sich die Kriminalität ausbreiten. Drogenschmuggel, Menschenschmuggel, der illegale Abbau von Rohstoffen wie Holz oder Rubine. Für all das ist Cabo Delgado bekannt. Und einflussreiche Kräfte des Establishments in Maputo sollen darin verwickelt sein. Kriminelle Geschäfte und Terror gehen fast immer Hand in Hand, ob in Nigeria mit Boko Haram oder bei den Dschihadisten in Mali. Doch von Terror will noch niemand sprechen in Mosambik. Offiziell heißen die Angreifer im Norden Aufständische. Es ist noch nicht einmal bekannt, ob sie Allahu Akbar rufen, bevor sie Dörfer niederbrennen und Frauen vergewaltigen. Ist es eine Gruppe? Sind es zwei? Man weiß es nicht. Die Zahl der Militanten soll zwischen 300 und mehr als 1000 liegen. Präzise Erkenntnisse sind das nicht. Immerhin, für Verbindungen zu international operierenden Terrorgruppen wie Al-Qaida oder Islamischer Staat liegen bislang keine Belege vor. Stattdessen gibt es jede Menge Gerüchte. Zum Beispiel, dass private Sicherheitsfirmen den Konflikt schürten, um sich Aufträge der Öl- und Gasfirmen zu sichern. Der zu erwartende Reichtum, sagt der Soziologe João Feijó, sei natürlich auch den jungen Männern von Cabo Delgado nicht verborgen geblieben.
Isto despoleta grande investimento, grandes expectativas.
Das hat Hoffnungen auf große Investitionen und tolle Perspektiven ausgelöst, aber die Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Arm, arbeitslos, perspektivlos und wütend seien viele der jungen Männer in der Provinz. Das sei der eigentliche Nährboden für ihre Radikalisierung.
Wahlen in unruhigen Zeiten in Mosambik. Der Beitrag war das von Stefan Ehlert. Dass die Sprache unser Denken beeinflusst, ist wissenschaftlich längst nachgewiesen. Auch deshalb wird der Streit um gendergerechte Sprache und um das sogenannte politische Framing so verbissen geführt. Zu den im Westen umstrittenen Begriffen zählt auch der des sogenannten illegalen Migranten. Können Menschen illegal sein, fragen die einen rhetorisch, während andere darauf beharren, dass man mit dem Begriff lediglich die unerlaubte Einreise dokumentiert. Die Millionenmetropole New York versucht, diesen Konflikt nun mit einem Gesetz zu entschärfen und damit auch ein Zeichen gegen Diskriminierung zu setzen. Wer den Begriff illegaler Ausländer in bestimmten Situationen verwendet, muss hohe Geldstrafen bezahlen. Peter Mücke über eine komplizierte Reform.
Die Meldung machte durchaus auch in Deutschland Schlagzeilen. Spiegel Online titelte gewohnt reißerisch: Vorstoß der Stadt New York, $250.000 Strafe, wenn man illegaler Ausländer sagt. Und mancher Leser malte sich schon aus, wie US-Präsident Trump die Strafbefehle ins Weiße Haus flattern. Für Äußerungen wie diese, in denen er den Politikern der Demokratischen Partei vorwirft, sich mehr um illegale Ausländer zu kümmern als um die eigenen Wähler.
Democrat lawmakers care more about illegal aliens.
Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht, sagt Shishi Wang, die als Anwältin für die Menschenrechtskommission der Stadt New York arbeitet. Es ist natürlich in keiner Weise strafbar, wenn ich beispielsweise in der Öffentlichkeit mit jemandem telefoniere und dann so etwas sage wie, ich bin hier gerade mit einem illegalen Ausländer aneinander geraten. Auch Donald Trump wird sich nicht in seiner Wortwahl korrigieren müssen, denn die Strafandrohung gilt nur unter bestimmten Umständen und die sind so kompliziert, dass die New Yorker Menschenrechtskommission 29 Seiten braucht, um sie zu erklären. Shishi Wang mit einem Beispiel. Wenn ein Arbeitgeber sagt, du bist ein illegaler Ausländer und bekommst deshalb keine bezahlten Krankentage wie deine Kollegen, dann ist das ein Gesetzesverstoß. Es geht also im Kern um Gleichbehandlung, egal ob legal oder illegal im Land. Wo die anfängt und vor allem aufhört, versucht das Regelwerk anhand von Beispielen zu erläutern. Etwa wenn ein Ladenbesitzer einen Kunden nötigt, Englisch zu sprechen oder ein Hotel den Hausangestellten verbieten will, sich vor den Gästen auf Spanisch zu unterhalten. Am Arbeitsplatz sei die Diskriminierung besonders verbreitet, sagt Anwältin Shishi Wang. Ich habe gerade einen Fall aus dem Jahr 2018 auf dem Tisch, bei dem ein Arbeitgeber seinen Angestellten gesagt hat, wir haben jetzt eine neue Regierung, also überlegt euch gut, ob ihr euch krank meldet oder weigert, Überstunden zu machen, sonst hetze ich euch die Abschiebebehörde auf den Hals. Häufig nützten auch Haus- oder Wohnungsbesitzer aus, dass ihre Mieter illegal im Land sind, etwa wenn die sich über Ungeziefer beschwerten oder eine Renovierung einforderten. Das ist kein neues Gesetz, sondern eine Klarstellung, was alles als Verstoß geahndet wird, nämlich wenn jemand wegen seines Aufenthaltsstatus oder seiner nationalen Herkunft diskriminiert wird. Auf dem Papier klingt das alles schlüssig, aber in der Praxis muss in jedem einzelnen Fall nachgewiesen werden, dass wirklich ein solcher rassistischer Hintergrund vorliegt, räumt Anwältin Shishi Wang ein. Es gibt ganz unterschiedliche Formen von Diskriminierung. Heute ist Diskriminierung nicht mehr so offensichtlich wie, sagen wir, 1965. Heute kann man sagen, das ist eine rein unternehmerische Entscheidung und keine Diskriminierung. Unsere Aufgabe bei der Menschenrechtskommission ist es dann zu untersuchen, was dahinter steckt. Sind es wirklich wirtschaftliche Gründe oder hat es doch eine diskriminierende Absicht? Das kann im Einzelfall schwierig sein und so wird das Gesetz wohl bestenfalls eine abschreckende Wirkung entwickeln und einen symbolischen Wert haben.
There are approximately 3.2 million
In der 8-Millionen-Stadt New York leben 3,2 Millionen Menschen, die Einwanderer sind. Mehr als ein Drittel von uns sind Einwanderer und ich gehöre dazu. Dieser ganze rhetorische Hass gegen Einwanderer, diese Politik, dass illegale Ausländer keine Rechte haben und abgeschoben gehören, darauf wollen wir antworten und ein Zeichen setzen.
Hohe Strafen für diskriminierende Sprache. Peter Mücke berichtete über eine komplizierte Reform in New York. Auf den Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Halle hat der amerikanische Präsident bislang, anders als Regierungen in Europa, nicht reagiert. Die Innenpolitik dominiert in diesen Tagen den Twitter-Account von Donald Trump. Dabei dürfte der Präsident den Anschlag nicht nur aus politischen Gründen aufmerksam registriert haben. Tochter Ivanka ist zum Judentum konvertiert. Und auch in den USA ist die Sicherheit der Juden ein brisantes Thema. In 2 Wochen erinnert das Land an den Anschlag auf eine Synagoge in Pittsburgh vor einem Jahr. 11 Menschen hatte der Täter damals kaltblütig erschossen. Donald Trump sprach von einem unvorstellbaren Massenmord und einer Tat des Bösen.
This wicked act of mass murder is pure evil, hard to believe, and frankly something that is unimaginable.
US-Präsident Donald Trump nach dem Anschlag von Pittsburgh im Oktober 2018. Wie Trump, der in der Tagespolitik ja selten versöhnende Worte findet, wie Trump nach diesem Anschlag in der Bevölkerung wahrgenommen wurde, das habe ich vor der Sendung Washington-Korrespondentin Martina Butler gefragt.
Ehrlich gesagt sehr kritisch. Also ich kann mich noch entsinnen, über die genau diese Vorfälle in Pittsburgh berichtet zu haben. Und als Donald Trump sich geäußert hat, hat auch der Bürgermeister sehr schnell kritisch reagiert, hat sehr schnell gesagt, Vorsicht, was wir für Worte benutzen. Das wäre auch das Entscheidende und Führende. Juden einer progressiven Organisation haben sich in Pittsburgh zum Beispiel am Tag nach der Schießerei zu Wort gemeldet und haben ganz klar Donald Trump ausgeladen, haben gesagt, du bist hier nicht willkommen, solange du dich eben nicht von weißen Nationalisten distanzierst, solange du Minderheiten ins Visier nimmst und solange du Einwanderer und Flüchtlinge beleidigst. Also da hat man ganz klar gesagt, wir sehen das Ganze in einem Gesamtkonzept, nämlich in der Frage, was für einen Hass womöglich Donald Trump auch befeuert mit dem, was er sagt und wie er es sagt und über wen er es sagt. Und da waren eben im Endeffekt viele in Pittsburgh und vor allem auch viele Juden in Pittsburgh durchaus kritisch. Donald Trump hatte auch gesagt, im Zusammenhang mit diesen Anschlägen auf die Synagoge, wäre die besser geschützt gewesen, wäre es womöglich gar nicht so weit gekommen. Und da gab es auch vor allem vom Bürgermeister aus Pittsburgh deutliche Kritik. Der hat gesagt, also wir müssen über die Waffengesetze reden und nicht darüber, wie wir eben auch Gemeinden bis an die Zähne bewaffnen können. Also durchaus kritische Worte.
Sie haben über den Schutz der Synagoge gesprochen. Welche Hintergründe sind heute über die Tat bekannt und welche Strafe erwartet den Angeklagten?
Also man weiß, dass es ein 46-jähriger weißer Mann war, dem Donald Trump ehrlich gesagt zu lasch ist in dem, was er sagt und was er tut. Und er war angetrieben von einem Antisemitismus, den er auch online sehr deutlich vertreten hat und hat eben auch ganz klar Kritik geübt. Vorher hat hassvolle Posts online gestellt, hasserfüllte Posts. Und jetzt ist eben bekannt, dass nach dem, was er dort eben in dieser Synagoge in Pittsburgh getan hat, dass die Todesstrafe gefordert wird. Also das ist möglich bei diesem Verfahren. Und das könnte nun auf ihn warten.
In den USA wird ja immer wieder über die Verschärfung des Waffenrechts diskutiert. Hat die amerikanische Politik Lehren aus diesem Anschlag gezogen?
Hat die amerikanische Politik Lehren daraus gezogen? Ich würde sagen, wenn man unterm Strich guckt, ob es konkrete Ergebnisse gibt, eigentlich nein. Denn die Frage ist natürlich, hat sich irgendetwas geändert? Hat man irgendetwas an den Waffengesetzen getan? Ehrlich gesagt, so gut wie gar nichts. Es gibt hier nach Parkland die große Bewegung der Waffengegner und auch nach den Anschlägen an der Grundschule von Sandy Hook. Die versuchen etwas zu tun in Richtung Waffengesetze. Da hat sich nichts getan. Es gibt immer wieder Forderungen, dass man doch enger zusammenrücken sollte. Auch da geht es über die Worte eigentlich nicht hinaus. Was man allerdings sieht, ist, dass auf der Ebene der Gläubigen, egal ob man in eine jüdische Gemeinde, in eine christliche Gemeinde oder in eine muslimische Gemeinde beispielsweise hier geht, dass man da etwas versucht, nämlich dass man versucht zusammenzukommen und dass man versucht eben sich besser kennenzulernen, sich besser zu vernetzen und sich gegenseitig zu helfen.
In den USA leben heute je nach Zählung mehr Juden als in Israel. Ist das Zusammenleben aus Ihrer Sicht zwischen den Bevölkerungsgruppen schwieriger geworden?
Ich würde sagen, im Großen und Ganzen das, was ich hier erlebe, nein. Besonders, weil es eben auch viele Bemühungen auf Gemeindeebene gibt, sich gegenseitig zu unterstützen. Man steht sich gegenseitig bei, wenn eben so etwas passiert. Denn es ist ja nicht der erste Anschlag, den es auf eine Religionsgemeinschaft hier in den USA gab. Sondern es gab ja zum Beispiel auch die Schießerei in einer schwarzen Kirche in Charleston noch zu Zeiten, als Barack Obama US-Präsident war. Und das ist etwas, was natürlich für diese Gemeinden ganz klare Folgen hat, dass sie versuchen, sich mehr Gedanken zu machen. Eben über Sicherheit und alles, was damit zusammenhängt, aber auch eben einander beizustehen. Und das merkt man. Aber man darf eben auch nicht vergessen, es gibt eine tiefe Spaltung dieses Landes und viele fühlen sich eben auch durchaus ermutigt, jetzt Dinge zu sagen oder auch Dinge zu tun, die man vorher vielleicht nur hinter vorgehaltener Hand getan und gesagt hat. Und da wird eben oftmals mit dem Finger in Richtung Weißes Haus gezeigt und auf Donald Trump, weil sie sagen, mit seiner Rhetorik befeuert er eben diese Spaltung, die es gibt. Pittsburgh selbst wird von vielen nicht als der Wendepunkt gesehen, sondern für viele Juden ist es die Wahl Trumps, die als Wendepunkt gesehen wird. Ich kann mich erinnern, dass direkt nach der Wahl mir hier Juden in Washington gesagt haben, jetzt wirst du sehen, bald werden sich hier in Amerika, wird es bewaffnetes Sicherheitspersonal rund um jüdische Einrichtungen geben, wir werden uns besser schützen müssen. Also diese Befürchtung gab es im Endeffekt schon mit der Wahl Trumps hier in den USA, zumindest in einigen jüdischen Kreisen.
Wie steht Donald Trump zu den Juden? Erst vor kurzem hatte er ja geäußert, wer als Jude die Demokraten wähle, der sei ahnungslos oder illoyal. Wie kann man das Verhältnis von Donald Trump zu den Juden in den USA bezeichnen?
Also er versucht im Endeffekt immer wieder ihre Unterstützung zu bekommen und wundert sich ein wenig, dass er die nicht so bekommt, wie er sich das erwünscht hat. Wenn man sich das Wahlergebnis anguckt von 2016, da haben 71% der amerikanischen Juden für Hillary Clinton gestimmt und nur 23% für Donald Trump. Und viele sehen auch seine Amtsführung jetzt durchaus kritisch, wenn man in die Umfragen guckt. Trump versucht mit einer Pro-Israel-Politik durchaus hier für mehr Stimmen zu sorgen. Aber das ist eben etwas, wo viele Beobachter sagen, das ist ein falsches Kalkül, denn es geht Juden in Amerika natürlich nicht nur darum, wie steht der US-Präsident zu Israel, erkennt er Jerusalem beispielsweise als Hauptstadt an, sondern es geht ihnen auch um sehr grundsätzliche Werte. Wenn ich hier in Washington ins Büro fahre, fahre ich jeden Tag an einer Gemeinde vorbei, die regelmäßig große Plakate vor der Tür aufhängt und zum Beispiel damit Position bezieht eben zu der Einwanderungspolitik, zu der Rhetorik, die Trump gegenüber Flüchtlingen eben an den Tag legt. Und die sagen, Flüchtlinge sind bei uns willkommen. Und zwar natürlich vor allem auch im Hinblick darauf, dass viele Juden sagen, Moment, was haben wir selbst erlebt? Und die Werte, die eben viele Juden hier vertreten, sehen sie nicht vertreten bei Donald Trump, der das aber wiederum nicht versteht und sagt, ihr seid illoyal. Und das wiederum hat dann natürlich wieder eine Kritik zur Folge, dass nämlich dann viele Beobachter hier in Amerika sagen, Moment mal, den Vorwurf der Illoyalität gegenüber Juden gibt es seit Jahrhunderten. Das ist etwas Antisemitisches und sie kritisieren Trump dafür durchaus kritisch.
Ein Jahr nach dem schwersten Anschlag auf eine jüdische Einrichtung in der Geschichte der USA. Das waren Einschätzungen von Martina Butler aus Washington. Gleich nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere mit Manfred Götzke und dem Thema Arm trotz Aufschwung ist Lohn- und Bildungsungleichheit in Deutschland nicht beizukommen. Sie können sich an der Sendung beteiligen 00800 44 64 44 64 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hier am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.